HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute zu Gast Dieter Puhl, Menschenfischer. Gastgeber Johanan Schellim. Dieter Puhl, 335.000 Wohnungslose gibt es in Deutschland. Darunter sind 29.000 Kinder. In Berlin gibt es 5.000 bis 8.000 Obdachlose und laut Caritas aber 20.000. Und Sie sind der Leiter der größten Bahnhofsmission in Deutschland. Und die Bahnhofsmission in Berlin ist selbst
123 Jahre alt ist die heutige Bahnhofsmission am Ostbahnhof, hieß früher Schlesischer Bahnhof. Und die Kollegen bereiten sich vor auf 125 Jahre.
Dieter Puhl, wie sieht ein Tag in Ihrer Bahnhofsmission aus? Um 6 Uhr, haben Sie gesagt, kommt die erste Zigarette.
Um 6 Uhr fange ich an zu arbeiten und das mache ich dann tatsächlich auch ungefähr 2 Stunden lang zu Hause, weil du in der Bahnhofsmission so nicht zum strukturierten Arbeiten kommst. Ich hänge dann abends auch noch mal erneut 2 Stunden zu Hause ran. Irgendwie ist mein Büro ein Taubenschlag. Das ist auch gut so, selbst wenn es mich manchmal stört. Ist Dieter ständig zum Anfassen da? Das ist die Erwartungshaltung der Menschen. Das ist die Erwartungshaltung von bis zu 700 obdachlosen Gästen täglich. Das ist die Erwartungshaltung von 150 Praktikantinnen und Praktikanten im Jahr, von 150 Ehrenamtlichen und von ungefähr nochmal 300 Menschen, die bezeichnen sich selbst als Strafarbeiter, weil sie Arbeit statt Strafe bei uns ableisten. Also es gehen
Sozialdienste.
Es gehen den ganzen Tag viele Menschen rein und raus mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen.
Ich denke bei Bahnhofsmission immer an die Großmutter, die am Bahnhof verloren geht, weil ihr Koffer plötzlich weg ist.
Ich glaube, dass es ganz viele Menschen in Deutschland gibt, die schon mal eine sehr persönliche Begegnung in einer Bahnhofsmission hatten. Ob in Eckernförde, Freiburg, Stuttgart, Hamburg oder Berlin. Der Klassiker unserer Arbeit. Wir möchten ja durchaus sehr gerne Dienstleister für die Deutsche Bahn sein. Der Klassiker unserer Arbeit ist die Versorgung von bahnreisenden Menschen, die in Not geraten sind.
Also auch alleinreisenden Kindern.
Dem haben wir dann einen schönen Namen verpasst, das heißt jetzt Kids on Tour. Ich sage immer salopp, wenn halb Deutschland patchworkt. Papa lebt in Hamburg, Mami in Berlin und wir schicken unsere Kinder am Wochenende durch die Republik. Dann macht das Onkel Norbert aus der Bahnhofsmission. Ich finde ein sehr zeitgemäßes Angebot, das vom Bundesministerium für Familie gefördert wird, das auch wirklich stark frequentiert wird und die Nachfrage wird immer größer, was mich gesellschaftspolitisch gar nicht wundert. Wer bringt den blinden Herrn Meier von Bahnsteig A zu Bahnsteig B? Wo hält sich die alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern 4 Stunden im Bahnhof auf, wenn sie nicht das Geld hat, ein Cappuccino nach dem anderen zu trinken? Ganz triviale Dinge. Wo wickelst du dein Kind? Wo packst du vielleicht mal eine halbe Stunde die Füße hoch, weil du älter bist und dir die Füße wehtun? Das läuft in allen Bahnhofsmissionen in Deutschland, übrigens auch am Zoo. Am Zoo sogar noch mit diesem speziellen Angebot. Es gibt gar nicht so viele Bahnhofsmissionen, die 24 Stunden ununterbrochen geöffnet haben. Wir haben 9 Betten für in Not geratene Bahnreisende, Menschen, denen die Papiere abhanden gekommen sind, denen das Gepäck geklaut wurde. Eine kleine Begebenheit, als ich vor 9 Jahren im Herbst anfing, bekamen wir zu Weihnachten aus allen Botschaften Weihnachtspost. Und dann war ich ganz stolz und konnte das gar nicht einordnen und dachte, warum schreiben die uns alle? Die Amerikaner schicken uns sogar Pralinen. Ich habe dann später mitgekriegt, eigentlich tun die meisten Botschaften herzlich wenig für ihre Landsleute. Sie geben denen eigentlich nur die Adresse der Bahnhofsmission. Dort können die Menschen bei uns schlafen, kriegen was zu essen. Und wenn wir das Geld dann haben, geben wir ihnen sogar 8 Euro, um sich neue Passfotos machen zu lassen.
Sie haben ein recht öffentliches Büro. Da sind lauter Glastüren und auf dem Flur zu Ihrem Büro hängen Bilder. Dort haben Sie mir viele Geschichten erzählt von Menschen. Vielleicht gehen wir geistig zu ein paar dieser Menschen, denen Sie zuerst begegnet sind? Erinnern Sie sich an Ihr erstes eindrucksvolles Erlebnis in der Bahnhofsmission?
Also vielleicht sollte ich dazu sagen, dass die Bahnhofsmission nicht mein Traumberuf war. Ich bin ein bisschen gegen meinen Willen hingesetzt worden mit einem Auftrag, der eigentlich hieß, den Laden zu sanieren. Das hieß, Angebote zu kürzen, möglicherweise Personal zu entlassen.
Zu sparen?
Zu sparen, weil wir eigentlich sogenannte Konkursmasse waren.
Von wem?
Von uns selbst. Die Bahnhofsmission hatte damals ein Defizit in Höhe von 100.000 Euro, gehört hier in Berlin zur Berliner Stadtmission. Da war ich vorher Bereichsleiter und wusste, wir hatten so um die 10 Einrichtungen, die jeweils ein Defizit von 100.000 Euro machten. Das kriegt ein kleines evangelisches Werk bei allem Bemühen nicht gestemmt. Keiner möchte bei uns Geld verdienen, aber wir müssen am Jahresende zumindest bei Null abschließen. Ich weiß noch, als ich da ankam, ich saß 5 Minuten in meinem Büro, dann hörte ich es klingeln und jemand ging zur Tür in einer Berliner Hemdsärmlichkeit und grölte, ey, da ist schon wieder eine alte Oma mit Klamotten. Das ging mir durch Mark und Bein, das gefiel mir nicht. Vor der Tür stand tatsächlich eine 70-jährige Dame, die eine Tüte Bekleidung abgeben wollte. Und mein erstes Erlebnis war dann so in unserer Mittagsrunde, dass ich mich hinsetzte, mich, denke ich, durchaus freundlich vorstellte und den Ehrenamtlichen sagte, ich würde gerne etwas mit ihnen üben. Da waren sie dann ganz gespannt, was will der Pappkopf ganz neu mit uns üben. Ich wollte üben, wie geht man zur Tür, um höflich guten Tag zu sagen. Das führte zum Ergebnis, dass in den ersten 2 Wochen leider 20 Ehrenamtliche aufhörten. Das machte Platz für neue Ehrenamtliche, die das gar nicht üben mussten, sondern das entsprach deren Genetik, mit anderen Menschen so umzugehen. Das war mir wichtig. Ich weiß, dass ich dann nachmittags vor die Tür ging, mich mit einer circa 30-jährigen Frau unterhielt und doch sehr verwundert war, mitten im Gespräch schaute ich an ihr runter und sah, wie ihr das Blut die Beine runterlief. Ein Hinweis dafür, sie hatte ihre Monatsblutung und sie hatte keine Tampons. Was für mich hieß, herzlichen Glückwunsch, Dieter, du bist wirklich in einem niedrigschwelligen Bereich angekommen. Das war unser erster Spendenaufruf.
Was geschah? Haben die Leute sich nicht an den Kopf gegriffen und gesagt, jetzt schlägt es aber 17 Brötchen, geht noch, aber Tampons, habt ihr sie noch?
Damit das jetzt niemand falsch versteht, wir haben jetzt genügend Tampons, also keine Botschaften hier in die Welt setzen. Ich habe ganz schnell mitgekriegt, das ist ein Thema, das halten Frauen nicht aus. In den ersten Gesprächen, wenn ich mich mit Besucherinnen unterhielt, dann konnte ich sicher sein, dass von 20 Frauen 19 in eine Drogerie gingen und nach einer halben Stunde mit Hygieneartikeln im Wert von 20 oder 50 Euro wiederkommen. Meine Mutter kam mich nach einer Woche besuchen damals. Anfang 80, die sah das und kommentierte das, indem sie sagte, meine Güte, das ist ja schlimmer als nach dem Krieg. Was hast du nur im Leben falsch gemacht, dass du hier gelandet bist?
Was sind das für Menschen? 335.000 Obdachlose habe ich der Gießener Allgemeinen Zeitung entnommen. Gab es 2014 536.000, 2018 und jeder fünfte davon ist zwischen 18 und 25 Jahren. Was sind das Ihrer Beobachtung nach für Menschen? Warum sind die auf der Straße? Wollen sie das oder sind sie psychisch krank oder drogenkrank?
Ich kann und will nicht die Situation in Gesamtdeutschland beurteilen. Ich bleibe doch bitte am Bahnhof Zoo hier in Berlin in der Jebenstraße. Da möchte ich Menschen auch nicht gleich machen. Wenn wir 700 Gäste täglich haben, sind das schon 700 verschiedene Geschichten. Ein Handlungsstrang ist doch der, du hattest extrem schlechte Startbedingungen im Leben. Ich kenne 50-Jährige, die mir ihren Rücken gezeigt haben und ihr Rücken ist vernarbt, weil sie bis zum 5. Lebensjahr von ihrem Vater mit dem Feuerhaken und mit dem Gürtel geschlagen worden sind. Ich kann mich an Geschichten erinnern von Frauen, die mir erzählten, dass sie bis zu ihrem dritten Lebensjahr von ihrem Vater, Großvater und ihren Brüdern sexuell missbraucht worden.
Bis zu ihrem dritten Lebensjahr?
Bis zu ihrem, nicht ab ihrem dritten Lebensjahr, sondern bis zu ihrem dritten Jahr Lebensjahr. Das sind keine guten Startbedingungen, in ein Leben zu kommen. Ich habe dann später mal Resozialisierungsarbeit gemacht. Das Re impliziert ja zurück. Ich wusste dann manchmal nie, wo sollten wir da ansetzen, sondern bei vielen Menschen hat die Obdachlosenhilfe eigentlich eine therapeutische Erstsozialisation zu initiieren, einzuüben, zu leben, zu probieren. Ich sehe in der Nebenstraße viele Menschen, die 20 sind und ihre Nuckelflasche in der Hand halten. Ihre Nuckelflasche ist aber eine Flasche Wodka. Ich kann mich noch dran erinnern, als meine Tochter mal mit 14 mit einer Flasche Wein in der Hand, ich habe sie damit erwischt, ich habe ihr die Flasche weggenommen. Wenn du niemanden hast, der dir die Flasche weggenommen hat. Also, erster Punkt, Startbedingung. Zweitens gibt es sicherlich den klassischen Weg, sie haben echt Pech im Leben, also vieles war okay. Sie verlieren Arbeitsplatz, sie neigen dem Alkohol zu sehr zu. Das Jobcenter zahlt nicht, du kriegst die Miete nicht mehr hin. Das sind nicht wenige Menschen, die an dem Punkt klassisch aussortiert werden. Psychische Erkrankungen, es gibt die Seewolf-Studie aus München, die kann man gut verstehen, 2015 erschien. Die besagt, dass 60-70% der obdachlosen Menschen psychisch erkrankt oder psychiatrisch erkrankt sind. Führt das auch auf, spricht von Mehrfachbeeinträchtigung. Du bist also nicht nur paranoid schizophren, sondern zusätzlich noch ein bisschen borderline erkrankt. Dann klappert noch die offene Psychose. Und als ob das nicht reichen würde, trinken die Menschen dann noch 5 Promille Alkohol rauf. Also sehr exzessiv. Dann hast du den höchsten Grad deiner persönlichen Inkompetenz erreicht. Und dann kommt jemand und sagt, die haben doch alle selber Schuld. Oder jemand sagt, in Deutschland musst du doch nicht obdachlos sein. Womit wir auch bei den beiden Hauptvorurteilen gegen obdachlose Menschen wären.
Oder er könnte ja arbeiten gehen, oder sie.
Mit 5 Promille paranoid schizophren auf die Leiter zu gehen, das wird nicht allzu lange klappen. Mhm. Psychisch so erkrankt wirst du auch nicht zu Ämtern gehen und zu Behörden gehen, auf denen sich alle ein bisschen durchboxen müssen. Ich habe in den letzten Tagen mit 2 nunmehr arbeitslosen Journalisten gesprochen, die sich beim Jobcenter gemeldet hatten. Die sagten, sie hatten 3 Tage lang totale Schwierigkeiten, das Formular auszufüllen. Wenn du dann einen anderen Bildungshintergrund hast, wenn du dann möglicherweise deinen Personalausweis seit 5 Jahren oder seit 10 Jahren verloren hast, wenn es dich gar nicht mehr gibt, hast du auch keine Chancen, auf irgendeinem Amt zu punkten.
Vor dem Eingang der Bahnhofsmission, Bahnhof Zoo in der Jebenstraße, ist da der Baum, viele Bänder, einige Figuren am Boden, Kerzen. Da soll eine Trauerfeier stattfinden. Erzählen Sie mir von Joe.
Joe ist jemand, an dem ich sehr viel vorbeigegangen bin. Das muss ich ganz ehrlich sagen, den ich durchaus immer wahrgenommen habe. Ich war froh, dass meine Kollegen aus der Bahnhofsmission nicht an ihm vorbeigegangen sind. Ich fand Joe unbequem. Joe konnte ganz schön punkig, renitent und gegen Menschen sein. Laut und poltrig. Es gibt Menschen, die würden ihn vielleicht sogar als aggressiv bezeichnen. Und dennoch hatte Joe eine Eigenart, das finde ich auch sehr schön. Er konnte viele Menschen um den Finger wickeln und hatte immer einen netten Fanclub an Helferinnen. Das finde ich wirklich gut und richtig, selbst wenn es dir erbärmlich geht, dass du dann noch immer ein paar Menschen hast, die dir zur Seite stehen. Ich sag's mal sehr salopp, Joe hat gesoffen wie ein Eimer. Viele haben ihm Hilfsangebote gemacht, wir auch, rund um die Uhr, ununterbrochen. Er wollte oder konnte die nicht annehmen. Ich erinnere mich daran, dass er vor 3 Monaten übelst zusammengeschlagen wurde an Gesichtsverletzungen, an ein blaues Gesicht. Du hast nicht mehr erkannt, dass es sich um einen Menschen handelt. Und da saß Joe mehrere Wochen bei uns vor der Tür, um zu sterben. Ich kann mich an eine Kollegin erinnern, Xio, die in der Woche Spätdienst hatte und sagte, meine Güte, warum immer ich? Denn jeden Abend um 19 oder 20 Uhr kam Joe an, eingekotet bis zum Hals und bat Xio als Frau, dass sie ihm beim Duschen hilft. Die hat nicht Beifall geklatscht, aber sie hat es mit Disziplin gemacht. Und um sie zu trösten, habe ich ihr manchmal 30 Euro in die Hand gegeben und habe gesagt, geh heute Abend mit deinem Liebsten wenigstens zwei gute Cocktails trinken. Die Disziplin ist wichtig, das Herz ist wichtig. Ich habe dann später mal aus Joes Leben mitgekriegt, weil sich über Facebook, nachdem er verstorben ist.
Er ist am Nollendorfplatz da verstorben, wo vorher eine berühmte Kneipe gewesen ist.
Das Metropol, einen Nachtclub, eine Disco, das ist schon ein bisschen Glitzerwelt. Dort lag er morgens tot auf den Stufen. Erinnern Sie mich nochmal an 7,17 Euro, möchte ich Sie bitten. Ich versuche den Einfaden mal weiter zu kriegen. Es war schwierig für Xio, ihn jeden Abend zu duschen. Das ist ein Stückchen Barmherzigkeit. Barmherzigkeit geht dir nicht nur leicht über die Finger. Ich fand es aber total schön, dass wir als Einrichtung, ich betone nochmal, nicht ich, sondern meine Kolleginnen und Kollegen das geleistet haben. Ich weiß, dass Schwester Inge jeden Tag zu ihm ging, um mit ihm zu beten.
Schwester Inge ist 78.
Schwester Inge ist 78 und ist als Diakonisse vor einem Jahr zu uns gekommen und hat gesagt, Dieter, mein Leben lang habe ich um obdachlose Menschen einen Bogen gemacht und nun hat mir Jesus gesagt, damit ist Schluss. Da rennen tatsächlich ein paar Engel rum. Schwester Inge kann auch ganz resolut sein, das ist auch ganz wichtig. Sie ist übrigens auch, das finde ich ganz okay, gelernte Diplompädagogin, also eine echt heilige Frau. Die hat aber auch fachlich eine ganze Menge auf dem Kasten. Also alle haben um Joe gekämpft und er konnte das nicht zulassen. Jetzt kriege ich den Bogen wieder. Nachdem er starb, meldete sich auf Facebook eine Frau, die in jungen Jahren seine Lebensgefährtin war. Was die mir aus seinem Leben berichtet hat, alles, was in einer Kindheit, in einer Jugend schieflaufen konnte, ist diesem Menschen passiert. Das möchte ich gar nicht beschreiben. Ich habe mich immer gewundert, warum er die Hilfe nicht angenommen hat und den Bahnhofzonen nicht verlassen hat. Ich habe erst später begriffen, dass er möglicherweise nie in seinem Leben so viel Aufmerksamkeit und Liebe gekriegt hat, wie vor der Bahnhofsmission. Da haben sich nämlich Menschen um ihn gekümmert. Schwer zu begreifen, aber es war so.
Und was hat das mit 7,17 Euro zu tun?
7,17 Euro. In der letzten Woche kamen zwei Polizeibeamte an. Diese 7,17 Euro sind beim toten Joe in seiner Tasche gefunden worden. Und die Polizeibeamten haben ganz aufwendige Anträge gestellt. Das geht in Deutschland nicht ohne Antrag. Um diesen Betrag als Spende an die Bahnhofsmission Zoo zu überweisen, vorbeizubringen. Ich habe zwei Seiten ein Übergabeprotokoll unterschrieben. Die 7,17 Euro haben uns schon ganz schön zu schaffen gemacht, weil wir das Gefühl hatten, Joe ist bemüht, ein Stückchen seiner Beerdigung selbst zu bezahlen.
Da spielen wir jetzt den Cohen-Song, den Sie sich gewünscht haben. You Want It Darker.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hey, nay, 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 nay. I'm ready, my lord.
You Want It Darker heißt die CD von Leonard Cohen, die letzte. You Want It Darker heißt der Titel von Leonard Cohen. Gewünscht hat ihn sich Dieter Puhl, Leiter der Bahnhofsmission in Berlin am Bahnhof Zoo, Gastgeber Johannan Schelljem. Dieter Puhl, Sie haben das Duschen erwähnt. Was wollen die Menschen von Ihnen? Was können Sie ihnen geben, die zu Ihnen kommen? 24 Stunden ist Ihr Betrieb geöffnet. Was für ein, heutzutage sagt man Service, was für Dienstleistung, was wollen Sie da? An Ihnen zieht der Strom der Menschen vorbei. Ich tue etwas mit diesen Menschen und was verändere ich?
Ich wollte als Musikwunsch eigentlich zunächst mitbringen Dark Side of the Moon von Pink Floyd, aber Dark Side of the Moon ist viel zu lang. Die Nebenstraße ist ein Stückchen Dark Side of the Moon. Das ist die unaufgeräumte Ecke hinterm Zoo, das Straßenbild. Ich hatte attraktivere Arbeitsplätze in meinem Leben in Berlin, das kann ich wirklich sagen, so vom Ambiente. Man lässt uns da gewähren. Das ist eine ganze Menge, dass die Deutsche Bahn diese Faxen mit uns mitmacht, obwohl wir eigentlich schädlich für sie sind. Da bin ich sehr dankbar. Die Menschen wollen uns mit Haut und Haar. Die wollen alles von uns. Wenn du verrückt bist, wenn du irre bist, genießt du es vielleicht schon, dass du mal mit jemandem reden kannst, der nicht gaga ist. Sie wollen reden, viele hören gerne zu. Das Essen, die tollen Himbeertörtchen, die tollen Salate, die uns Keterer und die Berliner Tafel vorbeibringen, das ist doch alles nur ein Vorwand. Pragmatisch, ja, viele haben Hunger, aber das ist ein Medium, um in Kontakt zu kommen. Sie wünschen sich pragmatisch Schutz durch uns. Abends um 22 Uhr, wenn jeden Abend 20 bis 30 Menschen klingeln und einen Schlafsack wünschen. Und wir haben in den letzten Jahren, schätze ich, 70.000 bis 80.000 Schlafsäcke rausgegeben. Das Rausgeben ist ganz einfach. Es ist total schwierig, diese Schlafsäcke zu kriegen. Also, wir kriegen auch gerne Pakete aus dem gesamten Bundesgebiet. Das passiert auch.
Mit einzelnen Privatschlafsäcken?
Mit einzelnen Privatschlafsäcken. Da schicken uns nette Menschen aus Athen welche. Es gibt jemanden, der in Australien für uns sammelt. Das größte Netzwerk, das wir so im Bereich Schlafsäcke haben, ist eine Stiftung in Liechtenstein. Die schicken dann sogar schon mal 2.000 bis 3.000 Schlafsäcke. Da geht es wirklich auch um Geld. Aber um so am Jahresende auf 7.000 bis 9.000 zu kommen, sind wir sehr darauf angewiesen, dass einzelne Personen uns die Schlafsäcke bringen, dass jemand in einen Laden geht, dass uns Menschen Geld überweisen. Also ganz stolz, ich habe jetzt für 10.000 Euro Schlafsäcke bestellt. Die werden auch geliefert. Ich kann sie ja nur bestellen, weil uns Menschen vorher das Geld gegeben haben. Seelsorge, Schwester Inge wird jetzt sagen, was ist das alles ohne Jesus? Das kann ich sogar noch unterschreiben. Wenn du dich nicht um die Seele kümmerst, wenn die Seele quietscht, wenn der Keilriemen quietscht, wenn alles klappert, dann brauchst du Orientierung und möchtest gesund werden. Wärme. Wenn wir einen harten Winter vor uns haben, so die richtig knallharten Winter hatten wir nicht mehr in den letzten Jahren. Aber ich kann mich daran erinnern, die beiden ersten Winter in der Bahnhofsmission, da hatten wir Temperaturen selbst tagsüber von minus 25 Grad. Dann ist eine Stunde Aufwärmen überlebensnotwendig. Dann ist übrigens auch der Schlafsack überlebensnotwendig. Seit 2 Jahren dieses tolle Hygienecenter.
Was ist das?
Ich sage jetzt mal sehr salopp, Rüdiger Grube, Ex-Bahnchef, damals Bahnchef, hat die Geschichten mit den blutenden Frauen nicht mehr ausgehalten. Ich glaube, so einfach ist das. Dann hat der Bahnkonzern 350.000 Euro 10 Meter weiter in die Hand genommen. Helle, lichtdurchflutete Räume, Toiletten, Duschen, Ausgabe von Tampons, Ausgabe von Kämmen. Viele Menschen, die einfach aber auch sagen, hast du mal eine Zahnbürste, kann ich mich mal rasieren, Einwegrasierer. Da helfen uns unzählige Bürger und kommen ständig vorbei, um Dinge abzugeben.
Was macht ein Einwegrasierer aus einem Obdachlosen?
Vorher siehst du aus, das ist nicht meine Wortwahl, aber so der gesellschaftliche Slang. Vorher siehst du aus wie ein Penner, dann duschst du schön bei uns, dann rasierst du dich, dann kommt Franziska und verpasst dir einen netten Haarschnitt und du kriegst noch saubere Klamotten und du verlässt den Laden als Berlin-Tourist, vollkommen unauffällig, und du wirst die nächsten Tage auch vollkommen anders behandelt werden in dieser Stadt.
Es gibt ja auch andere Momente beim Duschen, die sich so ein Normalmensch, der über sein Kinderzimmer nicht hinausgekommen ist, gar nicht vorstellen kann. Da kommen beim Duschen bei den Männern Männer rein. Ich habe den Namen dieses stämmigen Menschen mit dem freundlichen, runden Gesicht vergessen. Dirk, glaube ich.
Kai.
Also Kai kommt zu den Duschenden, geht locker durch den Raum mit der Viererdusche und inspiziert mal nebenbei die Fußnägel und Fleischwunden, etwaige Madenbefälle bei Alkoholikern. Also das geht ja viel weiter als mal eben duschen wie im Schwimmbad.
Ich übersetze das mal anders. Wenn du als Bürger Bus fährst oder U-Bahn fährst oder S-Bahn fährst, dann hast du schon unzählige Male neben Menschen gesessen, bei denen du dachtest, so scheiße, warum riechen die so? Warum stinken die so? Ich kenne Situationen, wo ich S-Bahn fahre in Berlin und es liegt ein Mensch da, ein uriniert, der Urin schwappt durch das ganze Abteil. Und obwohl die S-Bahn eigentlich voll ist, ist der Mann alleine, weil alle nach nebenan ins andere Abteil gehen. Das geht mir auch so und manchmal gehe auch ich ins andere Abteil. Ich glaube, als normaler Bürger fragst du dich, warum wäscht er sich nicht? Warum ist das alles so? Der normale Bürger weiß eben nicht, wenn du morgens im Tiergarten wach wärst, dass du von allem gar nichts hast. Das ist die einfachste Formulierung. Du hast keinen Kamm, du hast keine Zahnbürste, du hast gar nichts. Und du hast noch nicht mal die persönliche Peilung, wenn du das alles kriegst in der Bahnhofsmission, auch noch 3 Tage später zu haben, dann es kann sein, dass du es dann schon verloren hast oder dass es dir auch auf der Straße geklaut wurde. Kai macht einen fantastischen Job. Kai kniet sich in die Angelegenheit rein. Und vieles, was wir jetzt machen, davon wussten wir vor 2 Jahren nicht, dass es auf uns zukommen wird. Wir dachten, Menschen duschen bei uns, sie kriegen einen Haarschnitt. Wir wussten am Anfang nicht, wie übel die Füße aussehen.
Was meinen Sie damit?
Es gibt Menschen, die krankheitsbedingt 3 Jahre lang ihre Schuhe nicht ausgezogen haben. Und zwar überhaupt nicht ausgezogen haben, dann auch 3 Jahre nicht mehr geduscht haben. Ich habe Bilder fast in die Seele eingebrannt von Socken, die unter der Haut der Menschen liegen, weil die Füße wund waren, der Fuß nachher verheilt, aber die Haut danach über dem Socken ist. Es gibt Besucher, ich würde das so nie sagen, die sagen, in der Nebenstraße sieht das aus wie in der dritten Welt. Und es gibt Menschen, die sagen, eigentlich leben dort Kriegsopfer, und zwar Kriegsopfer unserer Gesellschaft. Senioren, Rentner, psychisch erkrankte Menschen, niemand, aber wirklich niemand, der dort freiwillig lebt. Denn in 25 Berufsjahren habe ich noch nie gesehen, worin der Zugewinn liegen sollte, obdachlos zu sein. Und wenn manchmal in Zeitungen netter, charmanter Pappkopf, ein liebevoller, obdachloser Mensch sagt, ich bin frei und ich habe das Leben selbst gewählt, dann denke ich, oh Gott, das ist dann derjenige, der höchstwahrscheinlich am beeinträchtigsten ist, der aber gerade keine Lust hat, mit dem Journalisten über seine Traumatisierung zu reden. Warum sollte er das auch?
Sie nennen die Obdachlosen nicht Obdachlose, sondern Gäste, die zu Ihnen kommen und dann eine Stunde haben, bei einem Essen zu sitzen. Dann ertönt Ihre Schiffsglocke und dann gehen die meisten auch diszipliniert wieder raus, damit der Speisesaal wieder voll werden kann. Sie hatten mich hingewiesen auf den Unterschied zwischen den Menschen, die vor dem Tresen stehen und die, die mit der Kelle Ihnen dann die Suppe oder das Gulasch oder was es halt gerade gibt, in die Terrine geben.
Auf diese Spur setzte mich ja eine Journalistin, die mal sehr genau einen Tag eintauchte in die Bahnhofsmission und sagte, was ist eigentlich, hinterm Tresen stehen doch manchmal, bei uns hinterm Tresen stehen auch wirklich vermögende und reiche Menschen, das sei ihnen gegönnt, aber es stehen einige Menschen, die von ihrer Einkommenssituation weniger haben als die Gäste, die vorm Tresen stehen. Und die fragte sich, was macht den Unterschied? Warum steht der eine da und der andere da? Hat das in einem Artikel sehr ausführlich beschrieben und endete dann mit den Worten, dass sie sagte, denen, die vor dem Tresen stehen, ist die Fähigkeit des Gestaltens flöten gegangen. Also ich glaube, ich sag das mal, beziehe das mal auf mich, ich bin 60. Wenn du 60 bist, dann hast du 5 Lebenskrisen gehabt. Das haben, glaube ich, alle Menschen irgendwie. Keiner geht da gänzlich unbeschadet durchs Leben. Diese Krisen machen Narben, du verarbeitest sie, du bist vielleicht auch mal ein halbes Jahr radikal angeschlagen. Aber irgendwie schaffen wir die Mehrheit, wir schaffen es doch, wir krabbeln da irgendwie wieder raus, mühselig aus so einem Jammertal. Und dann kann man nachher sogar sagen, ich habe aus Fehlern gelernt, ich bin stärker geworden. Es gibt Menschen, die gehen in ein Jammertal und haben nicht mehr die Kraft und die Möglichkeit, da überhaupt rauszukommen. Ich kann nur sagen, empathisch, die tun mir unheimlich leid, weil diese Jammertäler echt nicht gemütlich sind.
Dann spielen wir eine Musik von Sharon Robinson. Caffeine heißt die CD und der Titel heißt Safe. Warum hören wir den?
Ich fahre bald in Urlaub und immer wenn ich zum Strand runterjogge oder runterlaufe, ist das ein wunderschönes Lied, da geht mir die Seele auf. Das hat was mit Urlaub und Loslassen zu tun. Und sie ist die ehemalige Background-Sängerin von Leonard Cohen und ist jederzeit in der Lage, ihn gegen die Wand zu singen, was jetzt nicht mehr geht.
Safe von Sharon Robinson.
Thorns in the garden, quicksand by the lake. It's raining in paradise. The earth is bound to shake. Spinning through the heavens to where no one knows. When I'm with you, I've got nowhere else to go. My heart is safe with you.
Das war Safe von Sharon Robinson, der Musikwunsch von Dieter Puhl, Leiter der größten Bahnhofsmission der Bundesrepublik. Im Bahnhof Zoo ist die Bahnhof Zoo. In Berlin hat ja eine lange Geschichte, auch eine lange Armuts- und Elendsgeschichte. Prostitution, Drogenmissbrauch. Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo, war ein Skandal, der die wohlgenährte Nachkriegsrepublik bewegt hat. Dieter Puhl, Sie haben einige Bereiche in der Sozialarbeit, in der Bahnhofsmission neu erschlossen, vielleicht erfunden.
Es hindert uns doch niemand dran, wenn wir sehen, dort gibt es eine Lücke im Hilfesystem und dort gibt es noch eine Lücke, immer wieder mal eine zu schließen. Das Hygienecenter war eine große Lücke. Wo können Menschen ihrer Notdurft und mehr nachgehen?
Weil diese Frau vor ihrer Nase stand und sie gedacht haben, huch, das darf doch nicht wahr sein.
Das ist Betroffenheit. Aus der Betroffenheit kannst du einer Frau eine Packung Tampons geben. Du kannst aber auch ein bisschen strukturell über das Thema nachdenken. Uns ist, leider lernen auch wir manchmal aus traumatisierenden Erlebnissen. Uns ist vor der Bahnhofsmission ein Mensch, den wir jeden Tag gesehen haben, vor 5 Jahren verfault. Janek, ein polnischer Bürger, der ist verfault, niemand hat sich um ihn gekümmert. Die Krankenwagen haben ihn nicht mehr mitgenommen. Aus den Krankenhäusern wurde er nach 3 Tagen als geheilt entlassen, obwohl das Loch in seinem Po wirklich tellergroß war.
Was heißt verfault? Ich lebe, also kann ich doch nicht faulen.
Ich habe so Bilder in mir, sie haben im Sommer einen Wespenstich, fangen an zu kratzen und haben keinen vernünftigen Tetanus-Impfschutz. Ihr Arm infiziert, sie sind psychisch beeinträchtigt, sie gehen nicht zum Arzt. Sie sind möglicherweise noch nicht mal krankenversichert, um überhaupt zum Arzt zu gehen. Dann kann es sein, dass nach 6 Wochen ihr Unterarm ungefähr das Volumen ihres Oberschenkels hat und so angeschwollen ist. Wenn die Seele klappert, wir müssen das mal übersetzen, eine offene Psychose hört sich abstrakt an. Wenn ich vor Wolfgang stehe und Wolfgang fragt, sag mal Wolfgang, 45 Jahre, schlechte Zähne, das kenne ich. 45 Jahre, gar keine Zähne, das kenne auch ich nicht. Was ist passiert? Dann guckt Wolfgang mich an und sagt, die habe ich mir vorgestern mit dem Schraubenzieher selbst gezogen. Diese Menschen benötigen Schutz, sind eigentlich große Kinder, die du in den Arm nehmen musst, die du behüten musst, die du beschützen musst, um die du dich kümmern musst. Und irren auf sich allein gestellt, restlos überfordert durch eine Großstadtmetropole. Mobile Einzelfallhilfe, um den Bogen zu kriegen. Menschen sterben vor der Tür und sie sterben deshalb, weil Sozialarbeit zu wenig Zeit hat. Es ist ja nicht so, dass wir Sozialarbeiter nichts auf der Pfanne haben, sondern für einzelne Menschen hast du zu wenig Zeit. Als berufserfahrener Kollege wollte ich doch einmal ein Projekt gründen, wo ich mir dachte, die Rahmenbedingungen sollen stimmen. Ohne dass ich meckere, ich bin froh, dass dieses Projekt nicht durch den Berliner Senat bezahlt wird, sondern durch Spenden. Denn wenn es öffentlich gefördert wird, wirst du immer gleich gemacht. Dann musst du immer Normen entsprechen. Wir können machen, was wir wollen, in guter ethischer Verantwortung. Das heißt, wir können mit einem einzelnen Menschen 300 Stunden auf der Straße arbeiten.
Wie stelle ich mir das vor? Was macht Kai oder Dirk oder wer da zu zweit rausgeht, um einen Obdachlosen, den er kennengelernt hat, in seinem Kiez zu besuchen? Oder weil er sich wundert, dass er jetzt gestern schon wieder nicht zum Essen gekommen ist?
Wir müssen noch ein bisschen eher anfangen. Wir bekommen vielleicht einen Anruf von einem Bürger, der besorgt ist und sagt, hier ist jemand, der total verpeilt und hilflos ist. Und dann geht Sascha hin oder dann geht Willi hin oder dann geht Kai hin. Dann sagen wir ja auch nicht, ja, um Himmels Willen, ich bin Sascha und ich bin der Gute und jetzt hast du mir zu vertrauen. Und wir fangen an zu arbeiten. Die gucken uns an und sagen, wer bist du denn? Sie haben ja nicht die besten Erfahrungen im Leben gemacht. Sie haben ja in ihrer Kindheit nicht erfahren und abgespeichert, du darfst den anderen Menschen vertrauen, die sind alle gut. Sie haben genau das Gegenteil erfahren. Das heißt, sie sind uns gegenüber erstmal zögerlich und das Kennenlernen wird Wochen dauern.
Muss der dann ganz viel mit dem trinken?
Nee, man darf pfiffig sein, wenn du in den Tiergarten gehst. Und jemand redet nicht mit dir. Dann stelle ich mich 3 Meter neben ihn, mache einen Grill an und brate Bratwürstchen. Und sie werden feststellen, dass Bratwürstchen dann ein gutes Kommunikationsmittel sind, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Eine Tasse Kaffee kann Wunder bewirken und kann Brücken bauen. Kein Mensch wird auf den Gedanken kommen, da einen Schultheiß mit jemandem zu trinken oder sonst irgendwas. Aber nochmal, das Kennenlernen wird dauern. Dann triffst du auf Menschen, die haben seit 15 Jahren keinen Personalausweis mehr. Ein Personalausweis zu beantragen, wenn du gar keine Geburtsurkunde mehr hast, weil du keinen gut sortierten Schreibtisch hast, heißt, du musst ein sogenanntes Personenfeststellungsverfahren einleiten, ein hochkomplizierter Gang. Du musst nach 15 Jahren deine Schwester im Bayerischen Wald finden. Du weißt aber gar nicht mehr, wo die lebt. Dann müssen von dir Fotos gemacht werden. Die werden dann zum Landratsamt geschickt. Wenn du mit deiner Schwester dich überworfen hast, geht die nicht zum Landratsamt und versichert eidesstattlich, dass du Dieter bist, sondern die sagt sich, der kann mich mal. Schon alleine das ist kompliziert zu beweisen, wer du bist. Viele Begleitungen zu Ämtern oder Behörden, also so die Unterschrift der mobilen Einzelfallhelfer war mal in den ersten Konzeptionen, ich bin dein Bodyguard oder ich habe als Chef gesagt, um Himmels Willen, wenn der auf die Toilette geht, du gehst mit, du beißt dich fest. Was ich mir aber auch gewünscht habe, ist, dass ich gesagt habe, nach 300 Stunden Arbeitszeit, die ja auch teuer sind, ich hätte gerne ein Ergebnis. Und nun sage ich immer eine Zahl, die wir sind nicht stark im Evaluieren, weil wir da überhaupt gar keine Zeit zu haben und weil das nicht unser Anspruch ist. Die Zielgruppe, mit der wir arbeiten, sind die Menschen, die aussortiert sind, die abgeschrieben sind. Und um die 80% erzielen wir Ergebnisse, die sehr solide sind, also ein nachhaltiges Andocken ans Hilfesystem. Mir soll keiner sagen, den kannst du nicht helfen.
Danke, Dieter Puhl, dass Sie zu Gast waren im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Gastgeber Johann Schelljem und wir hören auf mit Sting. Mit Sting und einem sehnsuchtsvollen Song. Den Ruf, den Schrei von Sting wird kaum einer vergessen, der ihn je gehört hat, Roxanne. Das war der Doppelkopf auf HR2 Kultur.
Put on the red light. Those days are over.